Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch kurz still werden und um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Geschwister hier in Markneukirchen, das Leben, das ist oft wie eine Achterbahnfahrt. Das durfte ich jetzt neulich erst erleben nach den Ferien. Ich kam zurück an die Missionsschule und ich habe richtig gut in die Gemeinschaft reingefunden. Hatte eine super Gemeinschaft auch mit den anderen Studenten. Und dann kam das Praktikum, 3 Tage, nachdem ich wieder an der Missionsschule war. Und das war jetzt im Nachhinein so wie eine Art Einschnitt, weil nach dem Praktikum jetzt die letzten 2 Wochen habe ich mich wieder etwas schwerer getan, in die Gemeinschaft reinzufinden. Oder auch wenn ich an letzten Frühling denke, da war der Himmelfahrtstag und da ging es mir auch ähnlich. Da hatte ich früh einen richtig schönen Gottesdienst mit ein paar anderen Studenten auch, mitten in der Natur, bei herrlichstem Sonnenschein. Und als wir dann wieder zurück waren an der Missionsschule, da gab es einen kleinen Moment, der hat mich getriggert und ich lag heulend im Bett. Es geht oft auf und ab. Und so ging das auch an diesem Himmelfahrtstag letzten Jahres noch 2 oder 3 Mal so. Oder letzten Frühling auch. Allgemein, da gab es immer wieder so Momente, die mich getriggert haben, wo ich viel an mir gearbeitet habe oder wo ich auch viel über mich selbst ins Nachdenken kam. Was prägt mich? Warum denke ich manches so oder so? Und das hat mich oft sehr runtergezogen, aber ich habe auch gleichzeitig gemerkt, gerade diese Zeit, da hat mir Gott so geholfen, dass ich mich so gut kennenlernen konnte auch. Also ich habe so viel auch irgendwie, auch wenn das komisch klingt, von mir selbst gelernt. Also in dieser Zeit ging es irgendwie auch bei mir bergauf und bergab. Aber im Nachhinein eine sehr wichtige Zeit. Insgesamt stelle ich fest, wenn ich die Erfahrung mache, wenn ich leide, dann geht es mir oft so, ich komme ins Nachdenken. Ja, was ist jetzt mit dir, Gott? Willst du nicht mal eingreifen? Also ich beginne zu zweifeln irgendwie. Warum tust du nichts, Gott? Und wenn es mir aber gut geht, dann ist es so, dass ich mich vielmehr Gott zuwende. Wir haben heute einen Text aus dem Richterbuch, den ich mir übrigens nicht selbst ausgesucht habe. Ich habe die Predigt schon mal in meiner Gemeinde in Backnang gehalten und da war dieser Predigttext vorgegeben. Also falls sich der ein oder andere von euch wundert, warum ich so einen komischen Text ausgesucht habe, das lag nicht in meiner Hand. Aber wenn wir in das Buch Richter schauen, da stellen wir oft das Gegenteil fest. Da gibt es das Volk Israel, das leidet und sich in dem Leid aber zu Gott hinwendet. Aber wenn es dann dem Volk wieder wohl geht, dann wenden sie sich wieder ab. Also genau das Gegenteil von meiner derzeitigen Erfahrung. Also es ist total verschieden, wie man mit Freud und Leid oder man kann auch sagen mit Wohlstand und Armut umgeht. Die Bibel, die bringt da mal ein schönes Beispiel vom vierfachen Ackerfeld. Da gibt es auch eine Stelle, ich glaube, das ist die, wo der Samen in die Dornen fällt. Bei der Anfechtung, wenn man Anfechtung erlebt, dann kann es auch passieren, dass man sich schnell wieder von Gott abwendet. Also die Sorgen und die Nöte des Alltags, das sind sozusagen die Dornen, die ersticken. Das Ganze, diese Freude an dem Wort von Gott, was einem gesagt wurde. Das kann leider auch passieren heutzutage. Im Richter, wie gesagt, da ist es total umgekehrt. Und in der Predigt, da wollen wir mal auf diese Leidensseite schauen. Was passiert mit dem Volk Israel, wenn sie leiden? Das habe ich im Groben, im Großen und Ganzen schon gesagt, aber wir wollen da mal tiefer reinschauen. Denn das Volk, das leidete, das litt immer wieder und trotzdem hatten sie diese Resthoffnung immer wieder, dass Gott in ihr Leben eingreift. Ich will mal kurz vorlesen den ersten Teil von unserem Predigttext, Richter 4, die Verse 1 bis 4 und 6 bis 7, unter der Überschrift Die Richterin Deborah. Nach dem Tod Ehuds taten die Israeliten weiter, was Jahwe als böse ansah. Da lieferte er sie dem Kanaaniterkönig Jabin aus, der in Hazor regierte. Dessen Heerführer Sisera hatte sein Hauptquartier in Haroshet-Goyim. Jabin besaß nämlich 900 eiserne Streitwagen und hatte die Israeliten 20 Jahre lang grausam unterdrückt. Da schrien sie zu Jahwe um Hilfe. Damals war Deborah Richterin in Israel. Sie war die Frau Lapidots und eine Prophetin. Eines Tages ließ sie Barak ben Abinoam aus Kedesh in Naphtali zu sich holen und sagte zu ihm, Jahwe, der Gott Israels, befiehlt, nimm 10.000 Mann aus den Stämmen Naphtali und Sebulon und zieh mit ihnen auf den Berg Tabor. Ich werde Sisera, den Heerführer Jabins, mit seinen Wagen und seiner Streitmacht an den Bach Kishon locken und ihn dort in deine Hand geben. Gott segne an uns sein Wort. Ich habe die Predigt in drei Teile gegliedert und wir schauen mal auf den ersten Teil. Ich habe den einfach mal so genannt, wenn alles droht unterzugehen. Punkt, Punkt, Punkt. Also da kommt noch was. Aber erstmal, wenn alles droht unterzugehen. Das Volk Israel, das erfahren wir hier, das tat Böses vor Gott. Es lebte unmoralisch, es verehrte leblose Götzen, währenddessen es den lebendigen Gott verachtete. Total paradox, aber so war es. Und Gott lieferte sie deshalb den Kanaanitern aus, einem anderen Volk, und Israel schrie dadurch um Hilfe. Sie merkten, es ging ihnen nicht gut, sie schrien um Hilfe zu Gott, und gerade weil Gott ein lebendiger Gott ist, antwortete er. Und Gott gebrauchte dazu diese Deborah, die Richterin ist, und diese Frau, die handelt, das ist eigentlich auch was Außergewöhnliches, für die damalige Zeit eigentlich total untypisch, dass eine Frau so eine hohe Stelle innehatte. Aber Gott will auch durch Frauen eben sein Werk vollenden, logischerweise. Er will mit uns allen seine Geschichte bauen. Und Israel wird die Kanaaniter besiegen. Das haben wir zum Schluss erfahren. Und der Text, den wir gelesen haben, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Richterbuch. Wenn wir einmal das Richterbuch im Gesamten sehen, da habe ich eine Folie mitgebracht, wenn alles droht unterzugehen. Wenn wir das mal im Gesamten sehen, da ist das ein Kreislauf, der immer wieder vorkommt. Also jetzt in unserem Text, da erfahren wir, das Volk Israel, das hatte zwar einen Wohlstand, aber danach oder durch den Wohlstand geschah die Abkehr. Sie kehrten Gott den Rücken zu. Und danach wird das Volk eben bedroht durch andere Völker, und Gott handelt dann aber wieder durch die Richter gerade. Das Volk kehrt um und es erfährt durch Gott Befreiung. Und danach schenkt Gott wieder Ruhe und Frieden. Alles schön und gut, könnte man denken. Das ist wunderbar, aber danach geht's genau immer so weiter. Das Volk kehrt sich wieder ab und insgesamt ist das wie eine Art Abwärtsspirale. Da können wir schon mal auf die nächste Folie gehen. Genau, also es geht immer wieder bergauf, sie wenden sich immer wieder Gott zu und danach wenden sie sich immer wieder Gott ab. Der Pfeil kann noch mal zurückgehen, das kommt erst später. Ich hoffe, das ist, wenn nicht, ist nicht so schlimm. Es geht durchgehend in eine Abwärtsspirale. Die Sünde wird immer schlimmer. Man könnte auch sagen, das, was die Richter erleben, das ist nicht mehr an sich ein Tal, sondern wie gesagt, es geht wirklich nur noch bergab. Wo siehst du in deinem Leben so eine Abwärtsspirale? Ich glaube, heutzutage, da können wir so viele Abwärtsspiralen sehen. Vielleicht ist da irgendwo eine Schuld, die nicht aufhört, ganz im Gegenteil, die vielleicht sogar nur noch schlimmer wird. Oder du bist vielleicht von Gott enttäuscht worden in einem gewissen Punkt in deinem Leben. Und vielleicht leidet deshalb deine Beziehung drunter zu Gott. Und vielleicht wirkt es an der ein oder anderen Stelle so, wie wenn du da vielleicht nicht mehr die Hoffnung auf Gott hast, dass Gott eben bei dir in deinem Leben eingreift. Oder chronische Erkrankungen. Es gibt ganz viele Erkrankungen, da gibt es immer wieder so Intervalle, da geht es einem besser und dann geht es einem wieder schlechter. Und insgesamt geht es aber trotzdem bergab bei diesen Erkrankungen. Das ist auch eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung. Und weil wir am Freitag den Valentinstag hatten, auch bei Singles kann so eine Erfahrung schmerzhaft sein. Wenn sie Single bleiben, je älter man wird, desto weniger ist einfach die Wahrscheinlichkeit der Familiengründung. Gerade bei Frauen, da tickt die biologische Uhr. Also auch da kann die Hoffnung schwinden. Ja. Oder wenn wir mal in unsere Landeskirche blicken. Ich meine, es gibt Gemeinden, wo es richtig gut läuft. Da können wir so dankbar sein. Aber insgesamt, die Mitgliederzahlen, die gehen steil bergab. Und es wirkt auch so, wie wenn wir da keine Hoffnung mehr hätten. Und all das sind wunde Punkte oder können wunde Punkte in unserem Leben sein. Und da ist die Frage, lohnt es sich noch, auf Gott zu vertrauen in diesen Punkten? Zweiter Punkt, Also wenn Gottes gutes Werk, das hört nie auf. Wenn alles unterzugehen droht, dann hört sein Werk nie auf. Ich will mal geschichtlich etwas zurückgehen in unserem Bibeltext. Die Israeliten hatten ja diesen Krieg erlebt mit den Kanaanitern. Und davor hatten sie aber ganze 80 Jahre lang Ruhe und Frieden. Und vor diesen 80 Jahren, da wurde ein anderes Volk besiegt. Das waren die Moabiter. Die Moabiter, das ist ein Volk, das lebt so östlich vom Toten Meer. Und die gehörten aber nicht zu Israel, aber hatten trotzdem eine spannende Geschichte oder auch eine ganz skurrile eigentlich. Die stammen ja von Abrahams Neffen ab, vom Lot, aus einer ganz skurrilen Geschichte, wie gesagt. Also die Töchter vom Lot, die hatten keine Männer und die entschieden dann, ihren Vater, den Lot, betrunken zu machen und dann mit ihm zu schlafen. Also wirklich total daneben, muss man eigentlich sagen. Ja, und dann geschah später, eine Hungersnot in Israel. Ein Mann, der entschied sich, während dieser Hungersnot genau zu diesen Moabitern zu gehen, also Israel zu verlassen, weil es in Moab einfach ein besseres Leben gibt. Und in Moab, da heirateten die Söhne von diesem Mann. Also der Mann zog auch mit seiner Frau nach Moab. Und die Söhne und der Ehemann aber, die starben irgendwann. Also nur noch die Ehefrau und ihre beiden Schwiegertöchter, die sind übrig geblieben. Und die Hungersnot, die ist vorbeigegangen und die Frau entschied sich für die Heimkehr mit einer Schwiegertochter. Und vielleicht denkst du auch schon, wer das gewesen sein könnte, das war die Ruth. Die Ruth, also die Schwiegertöchter von dieser Naomi. Und diese Ruth, das wurde die Urgroßmutter von König David. Und die kommt aus den Moabitern, nicht aus Israel. Nein, Gott schreibt auch da Geschichte, wo wir es nicht für möglich halten. Auch bei fremden Völkern, so skurril da auch einiges entstanden sein mag. Gott hört auch da sein gutes Werk nicht auf. Und diese Geschichte mit der Ruth, das war genau parallel zu dieser Richterzeit. Also während es bei den Richtern immer weiter bergab ging, baute Gott gleichzeitig bergauf eine Geschichte auf, die Königslinie. Und damit ist dieser Pfeil gemeint. Also manchmal kann es noch so hoffnungslos scheinen, Gott baut trotzdem irgendwo anders gerade was auf, was uns später noch zugute kommt. Und das eben war bei dieser Ruth. Und die Ruth, die sagte ja auch, obwohl sie von den Moabitern war, dränge mich nicht, dich zu verlassen. Das sagt die zu ihrer Schwiegermutter. Ich gehe nicht weg von dir, denn wenn du, wo du hingehst, da gehe auch ich hin. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Parallel eben zu dieser Richterzeit. Und wie kann uns das heute ermutigen? In den letzten Osterferien war das, glaube ich. Da habe ich mit einer Mitstudentin von mir geschrieben. Und da ging es darum, dass sie sich gerade Gott nicht so nahe fühlt, dass sie zu kämpfen hat, ja vielleicht sogar mit Gottes Eingreifen zu rechnen. Und währenddessen habe ich aber gemerkt, die strahlt so eine Freude aus. Also ich habe nicht gewusst, dass sie gerade so mit Gott zu kämpfen hat. Und ich hab ihr das dann auch so gesagt. Also ich finde, du hast eine Freude, wo man wirklich spürt, du gehst mit Gott. Und diese Freude ist ansteckend. Also Gott handelt gerade mit uns auch, wenn wir nicht damit rechnen. Und das darf uns doch ermutigen, dass wir uns nicht entmutigen lassen, dass wir uns nicht runterziehen lassen, wenn wir uns mal nicht so gut fühlen oder wenn wir uns mal von Gott verlassen fühlen. Rechne weiter damit, dass Gott handelt in deinem Leben, auch wenn du es nicht gerade fühlst. Es gibt ja den schönen Spruch, wenn sich Türen schließen, dann gehen woanders welche auf. Und ich glaube auch, dass das Gott immer wieder tun will, dass er trotzdem einen umso besseren Plan hat in unserem Leben, auch wenn es oft nicht so aussieht. Mir geht es oft so, ich leide oft an einem sehr kurzsichtigen Blick. Mein Blick geht oft sehr schnell auf das Schlechte und mir fällt es schwer, dann das Positive draus zu ziehen. Ich glaube, im tiefsten Leid aber, gerade wenn es uns nicht gut geht, da kann diese Gottesbeziehung umso mehr wachsen. Mir fällt jetzt so spontan ein, ich habe eine Freundin aus Brandenburg, die war Atheistin und ist an Krebs erkrankt. Was ganz Schlimmes, Schreckliches. Aber durch diese Erfahrung ist sie zum Glauben gekommen. Und insgesamt, also man könnte schon sagen, ja, sie hat jetzt diese Ewigkeitsperspektive. Also sie ist gerettet. Und was ist dagegen diese Krebserkrankung, wenn sie die Ewigkeit bei Gott verbringt? Aber ich will das nicht kleinreden. Nein, es ist was Schlimmes, an einer gewissen Sache einfach zu leiden, an Krankheiten, an anderen Dingen. Aber gerade Gott will hier seinen Trost reingeben in diese Situationen. Und das macht er dann oft anders, als er denkt. Also, wo alles droht unterzugehen, hört Gottes Reich oder Gottes gutes Wirken nie auf, Punkt, 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 und das anders, als du denkst. Das war bei der Ruth so als Moabiterin und wir haben in Richter 4 noch eine Geschichte, wo das ganz gut rüberkommt und trotzdem eine Geschichte, die auch sehr skurril ist. Ich lese einmal die Verse 11 bis 24. Einige Zeit vorher hatte sich der Keniter Heber von seinem Stamm getrennt, den Nachkommen von Moses Schwager Hobab. Er hatte sein Zelt bei der Terebinte von Zaanajim aufgeschlagen, das in der Nähe von Kedesh liegt. Nun berichtete man Sisera, dass Barak ben Abinoam eine Armee auf den Berg Tabor geführt hatte. Da beorderte er seine 900 Streitwagen und seine ganze Heeresmacht, die sich in Haroshet Goyim befand, an den Bach Kishon. Als sie eingetroffen waren, sagte Deborah zu Barak: Los, greif an, heute hat Jahwe dir den Sieg über Sisera in deine Hand gegeben. Er selbst zieht vor dir her. Da stürmte Barak vom Berg Tabor hinunter und die 10.000 folgten ihm. Als sie mit gezücktem Schwert auf ihre Feinde zukamen, ließ Jahwe das ganze feindliche Heer samt ihrem Anführer und den Streitwagen in Panik geraten. Sisera, also der Heerführer von den Kanaanitern, selbst sprang von seinem Wagen und floh zu Fuß. Barak verfolgte die Wagen und das Heer bis nach Haroshet Goyim. So wurde die ganze Armee Siseras vernichtet. Kein einziger entkam. Der Sisera war auf dieser Flucht zu Fuß inzwischen bis zu diesem Zelt Jaels gekommen. Das war die Frau des Keniters Heber. Die Sippe Hebers unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu Jabin, dem König von Hazor. Jael trat aus dem Zelt, ging Sisera entgegen und sagte: Kehr ruhig bei mir ein, mein Herr, komm herein, hab keine Angst. So ging er mit ihr ins Zelt und sie deckte ihn mit einem Vorhang zu. Gib mir ein wenig Wasser, sagte Sisera zu ihr. Ich habe Durst. Da holte sie einen Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken. Dann deckte sie ihn wieder zu. Stell dich doch an den Zelteingang, sagte er noch zu ihr. Wenn jemand kommt und dich fragt, ob jemand hier ist, dann sag nein. Doch Jael, die Frau Hebers, holte einen Zeltpflock, nahm einen Hammer in die Hand und ging leise zu Sisera hin, der vor Erschöpfung in tiefen Schlaf gefallen war. Sie trieb ihm den Zeltpflock so tief durch die Schläfen, dass er noch in die Erde drang. Auf diese Weise starb Sisera. Da kam auch schon Barak, der Sisera verfolgt hatte. Jael trat aus dem Zelt, ging ihm entgegen und sagte: Komm mit, ich zeige dir den Mann, den du suchst. Barak ging mit ihr ins Zelt und fand Sisera mit einem Zeltpflock im Kopf tot auf der Erde liegen. So zwang Gott an jenem Tag den Kanaaniterkönig Jabin in die Knie. Und in der Folgezeit lag die Faust Israels immer härter auf seinem Stamm, bis er ganz vernichtet war. Gruselig, diese Geschichte, oder? Also, da fällt's erstmal schwer, Gott irgendwie zu erkennen. Wenn wir einmal auf den Beginn schauen. Also zunächst gab es einen Mann namens Heber. Der trennte sich von seinem Stamm. Und die Trennungsgründe, die wissen wir nicht. Die erfahren wir hier nicht. Aber auch das erinnert an Lot, der sich einst von Abraham trennte und wodurch die Moabiter entstanden sind. Und es erinnert an die gruselige Geschichte mit diesen Töchtern, die ihren Vater schwängerten. Also die von ihrem Vater schwanger wurden. So ist es richtig ausgedrückt. Das wäre noch gruseliger. Ja. Und ich finde, damit sollen diese Dinge nicht gerechtfertigt werden. Das ist auf keinen Fall eine Rechtfertigung wert. Das ist schlimm, was da geschehen ist. Aber gerade wenn wir zu kämpfen haben, wenn auch wir mit unserer Sünde zu kämpfen haben, dann heißt es nicht, dass Gott uns hier für immer verlässt. Nein, er will dann weiterwirken. Aus den Moabitern, wie gesagt, kam die Ruth als Urgroßmutter Davids. Und ja, also lediglich, diese Geschichten zeigen lediglich, dass Gott weiterhin Geschichte schreibt. Wir haben dann, wenn wir bei der Geschichte von Grad weitergehen, den Ort unter einer Terebinte, das ist ein belaubter Baum, der schön viel Schatten spendet, wo die beiden, der Heber und die Jael, ihr Zelt aufgeschlagen haben. Und das war genau der Ort, ausgerechnet dieser Ort, wo dann dieser Sisera vorbeikam, der Heerführer. Genau dort, er hätte sonst wo lang gehen können, aber nein, er kam an diesem Zelt vorbei, nachdem er in die Flucht getrieben wurde. Und der Sisera, der war ja der Heerführer, also man kann ihn auch sehen als der mächtigste Mann von diesem Heer, der Kanaaniter. Und dann war da diese Jael, die Frau vom Heber, die täuschte zunächst diesem Heerführer, den mächtigsten Mann der Feinde Israels, die Gastfreundschaft vor. Und er schlug ihm dann im Schlaf. Und seitdem war dieser Sieg, der Israel bevorstand, nur noch eine Frage der Zeit. Und vielleicht wirkt es für dich noch komischer, wenn du jetzt diesen Vers hörst aus dem nächsten Kapitel im Richterbuch. Da heißt es nämlich von der Richterin Deborah: Preist Jael, die Frau des Keniters Heber, rühmt sie mehr als jede andere Frau, gesegnet sei sie unter den Frauen im Zelt, obwohl sie einen Mord begangen hat. Und jetzt stellst du dir vielleicht berechtigterweise die Frage, warum geschah durch Israel so ein Mord? Nun, zum einen ging es darum, dass das Volk Israel geschützt werden sollte. Sie sind bedroht gewesen. Sie wurden unterdrückt. Und diese Unterdrückung musste ein Ende haben. Gott will ja, dass sein Volk befreit lebt. Und Gott hat in dieser Bedrohung Bewahrung geschenkt. Auch wenn es in dem Fall halt durch einen Mord geschehen ist. Damals, da gab es noch das Prinzip auch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das gilt heute nicht mehr. Jesus sagt uns was anderes für unser Leben. Also heute heißt es natürlich, niemals einen Mord begehen, auf keinen Fall. Jesus sagt, liebt eure Feinde, liebt sie. Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die Linke hin. Gott handelt durch oder auch in verschiedensten Situationen. Und hier ist das im kriegerischen Geschehen. Aber Gott will auch anders handeln. Ich glaube, dass Gott auch sich immer wieder freut, einen zu überraschen im Leben. Das macht er durch Humor. Ich selbst bin einer, ich lasse mich auch gern von anderen überraschen und dementsprechend weiß ich, wie schön auch positive Überraschungen sind. Aber Gott handelt auch durch Humor. Da denke ich zum Beispiel sehr an unsere ehemalige Pfarrerin in Magnekirchen. Das ist jetzt keine Geschichte, die zu vergleichen ist mit dieser Geschichte. Aber wo sie jetzt wohnt, da gibt es auch einen Hohenstein, einen Aussichtsfelsen, wie hier in Erlbach. Da wo sie wohnt, da gibt es auch so einen Plauen, einen Ort, der Plauen heißt, wie hier im Vogtland. Und hier in unserem Schwesternkirchbund, da gibt es den Ort Klingenthal. Bei ihr im Kirchspiel, da gibt es einen Ort, der heißt nicht Klingenthal, der heißt Klingenberg. Also Gott hat auch Humor, aber genauso wie Gott durch Humor handeln kann, so will er auch durch Missverständnisse oftmals auch handeln. Und wenn wir also denken, dass Gott nach unseren Ideen, nach unseren Gedankenschemas handelt oder auch durch unangenehme, unbefriedigende Situationen, die ja für uns halt total unangenehm sind, aber wenn wir denken, dass Gott nur nach unseren Schemas da handelt, dann schränken wir Gott ein und machen ihn sozusagen klein. Wir dürfen von Gott alles erwarten. Und deshalb will ich dich fragen, gerade weil ich das Bild am Anfang mit dieser Achterbahn aufgegriffen habe, ganz kurz, was traust du Gott in deiner Achterbahnfahrt zu? In einer Achterbahn, in einer Gondel oder in einem Waggon, da gibt's ja immer zwei Plätze. Und selbst wenn der Platz neben dir frei sein sollte, wenn du das Gefühl haben solltest, Gott ist gerade nicht neben dir. Vielleicht sitzt er ja auch in einer anderen Gondel, wo er gerade am Wirken ist, aber die eine andere Gondel oder der Waggon, der gehört genauso zu dieser Achterbahn. Der gehört also genauso zu deiner Reise im Leben. Also wenn du Gott nicht spüren solltest, dann ist er trotzdem bei dir und handelt gerade auch dort, wo du es nicht denkst, aber es kommt dir trotzdem zugute. Und darauf darfst du vertrauen, dass er in allem, was geschieht, trotzdem am Wirken ist. Ich will noch einmal zusammenfassen. Unser Leben, das ist oft wie eine Achterbahnfahrt. Und es gibt Situationen, wo es scheinbar nur bergab geht oder wo es auch wirklich so ist, wo es wirklich nur bergab geht. Aber genau dann hört Gottes gutes Werk nicht auf. Und deshalb darfst du damit rechnen, mit Gott. Rechne nicht mit Gott ab, wenn du ihn gerade nicht siehst. Und er handelt anders, als du denkst. Gott fährt mit dir die Achterbahn. Manchmal sitzt, da fehlt wahrscheinlich was, komisch. Aber manchmal sitzt er in einem anderen Waggon. Und trotzdem handelt er, trotzdem ist er bei dir. Und da wünsche ich dir, dass dir das Mut machen darf für dein Leben, wenn du durch eine schwierige Phase gehst. Und vielleicht, wenn du irgendeine humorvolle Geschichte hast in deinem Leben, wo Gott gehandelt hat. Ich will dir Mut machen, vielleicht nach diesem Gottesdienst einfach nochmal nach vorne zu kommen und was zu teilen. Denn ich glaube, gerade nach solchen Worten heute oder gerade diese Worte dürfen uns Mut machen, auch voneinander gegenseitig zu erzählen, aus unserem Leben, wo Gott überall tätig war. Und das darf uns Mut machen. Amen.